Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Projekt namens Maranhof. Wir haben ja letzte Woche in dem ersten Teil zu diesem Thema schon einige Punkte besprochen und die Folge wurde dann oder die Zeit wurde uns dann etwas zu kurz, um alles Notwendige in der nötigen Ausführlichkeit zu besprechen, weshalb wir heute den zweiten Teil damit nutzen werden, dort noch die letzten Details zu besprechen. Es gibt ja damit einhergehend, also mit dem Projekt einhergehend, eine kleine Mini-Doku-Serie, eine fünfteilige, die kann man bei Nico am YouTube-Kanal gucken. Die werden wir selbstverständlich auch in dieser Podcast-Beschreibung noch einmal verlinken. Macht das also sehr gerne, das ist sehr sehenswert. Und wir haben in der letzten Folge, letzte Woche schon einige Details zu den Folgen 1, 2 und auch 4 besprochen. Und wir werden das heute jetzt zum Einstieg noch einmal kurz Revue passieren lassen und zusammenfassen, bevor wir dann noch einige Details zu den übrigen beiden Folgen, also zur Folge 3 und zur Folge 5 besprechen werden. Für den Einstieg, Nico, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was waren so die Hauptpunkte von den ersten drei Folgen beziehungsweise den Folgen 1, 2 und 4?
Ja, sehr gerne. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, ja die chronologische Reihenfolge etwas durchbrochen beim letzten Gespräch, weil es einfach thematisch dann vom Redefluss her besser gepasst hat. Wir haben mit Folge 1 begonnen. Folge 1 ist so ein bisschen die Vorgeschichte, die Hintergründe zum Maranhof-Projekt. Wieso hat jemand wie meine Person, die ja primär für ihre Arbeit im Bereich der pflanzlichen Ernährung bekannt ist, plötzlich ein Hühnerhofprojekt und damit einhergehend andere Projekte gestartet? Die Krankheitsgeschichte von Katharina, die ja unweigerlich mit dem in Verbindung steht, haben wir besprochen.
Von einer Freundin, die letzte Folge dabei war und die auch heute dabei sein wird.
Genau, um das nochmal zu betonen. Genau. Und wir haben halt auch die Vision hinter diesem Projekt und wohin wir damit gerne gehen würden besprochen. Das ist so, was mehr oder weniger in Folge 1 abgehandelt wurde. Wir haben das natürlich auch etwas ausführlicher im Podcast besprochen. Und in Folge 2 besprechen wir in einem Video, und wir haben das auch schon im Podcast gemacht, welche Hühner wir uns an den Maranhof geholt haben und warum wir uns letztendlich dagegen entschieden haben, gerettete klassische Legehennen, also Hybridzüchtungen wie Lohmann Brown oder ähnliche zu nehmen. Denn das war unser erster Gedanke und das ist nachvollziehbarerweise auch die intuitiv erste Idee, die man hat, wenn man sagt, okay, es geht darum, Eier zu produzieren. Naja, es gibt ja sehr viele Legehennen schon. Warum rettet man nicht diese Hühner, wie es ja auch gemacht wird? Und warum tut man anstattdessen dann neue Hühner in die Welt setzen? Und der Punkt dafür, das können wir vielleicht noch kurz wiederholen, ist eben, dass nach unserem Verständnis, nach unserer Sichtweise der ethischen Betrachtung, es weniger ethisch ist, ein Hybridhuhn, das auf so eine immens hohe Legeleistung gezüchtet ist und darunter einfach Zeit ihres Lebens leidet, dessen Leben noch zu verlängern. Weil ja, die Lebensspanne verlängert sich, aber das Wohlbefinden des Huhns bleibt einfach auf der Strecke.
Also die Lebensqualität.
Die Lebensqualität, genau. Und zum Zweiten würde es ja quasi den Status quo auch aufrechterhalten. Man sagen würde, ja, wir akzeptieren, dass weiterhin Hybridzüchtungen im Umlauf sind und wenn die dann eben so nach 17, 18 Monaten am Betrieb dann ihre Legeleistung sich langsam reduziert, sind wir dankbare Abnehmer und sagen, okay, dann ziehen wir die weiter auf und machen dann weiterhin mit ihnen die Legehennenproduktion. Wofür wir uns entschieden haben, ist wirklich das System neu zu denken und sagen, eigentlich gibt es ja Rassehühner unterschiedlichster Arten, sogenannte Zweinutzungsrassen, wie zum Beispiel die für unser Projekt namensgebenden Maranhühner, Maranzhühner oder im Englischen Maran geschrieben.
Wobei das Wort aus dem Französischen kommt,
genau,
oder?
Genau, deswegen Maran, genau, mit einem S im Französischen, beziehungsweise Maranz geschrieben. Maranzhof hätte aber etwas komisch geklungen, deswegen haben wir es Maranhof genannt, auch in Anlehnung, dass in anderen Sprachen wie im Englischen Maran auch ohne S geschrieben wird. Und die Idee ist eben zu sagen, es gibt ja ein gesundes Mittelmaß zwischen den stark überzüchteten Legehybriden, die so eine starke Legeleistung haben, dass ihr Apparat, ihr Organismus darunter immens leidet, und auf der anderen Seite die stark überzüchteten Masthybriden, die so schnell wachsen, dass ihr Organismus ebenfalls mit dem schnellen Fleischwachstum und Massewachstum nicht zurechtkommt. Sondern es gibt eben ein gesundes Mittelmaß unterschiedlicher Rassehühner, wie die Maranhühner. Und wir sind der Meinung, dass wir mit so einem Leuchtturmprojekt auch die Außenwahrnehmung ein Stück weit prägen können, wenn man eben sagt, schau, es gibt hier Projekte, die diese klassischen in Vergessenheit geratenen Zweinutzungsprojekte Rassezüchtungen haben. Und die sind dann eben auch, das ist ja das Schöne daran, nicht nach 17, 18 Monaten so verbraucht, dass man sie entweder, wie es das aktuell gemacht wird, als Suppenhuhn nur noch verwertet werden kann oder eben irgendwelche Organisationen sie retten müssen und dann unter immensen Aufwand auch dann möglichst lange versuchen, ärztlich zu betreuen, weil ihr Organismus einfach stark unter der Legeleistung leidet. Die Marronhühner und andere klassische Rassehühner sind deutlich robuster, deutlich gesündere Rassen, die deutlich weniger Eier legen, beziehungsweise im Vergleich zu den Masthühnern deutlich weniger Gewicht zulegen und entsprechend auch ihr Leben in unseren sehr guten Haltungsbedingungen vollends genießen können. Und darüber, über die Haltungsbedingungen, über die Weidegestaltung, über die Stallgestaltung sprechen wir heute ja in der Episode 3.
Genau, ich wollte gerade sagen, das führt uns ja eben schon zu dem Thema der dritten Video-Episode, nämlich eben die Haltungsform, also der Stall, die Weidegestaltung etc. Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass wir eben nicht nur bei der Hühnerrasse etwas anderes machen, sondern bei diesem Projekt ist eben auch eben, ja, der Stall, die Stallgestaltung etwas eher sehr Besonderes. Mhm. Was genau hat es damit auf sich? Also es wurden ja nach meinem Verständnis unterschiedliche Ideen durchüberlegt. Warum kam es dann schlussendlich zu einem mobilen Stall und was ist das überhaupt?
Die Idee zu den mobilen Wanderstellen kam letztendlich von Patrick, vom Dr. Patrick Birkel, der uns betreut. Uns waren die Wanderstelle schon auch ein Begriff, aber erst durch Patricks Beschreibungen haben wir verstanden, warum so ein mobiles Stallkonzept so sinnvoll ist. Und Patrick Birkel, Dr. Patrick Birkel, ist ja auch der Berater bzw. der Tierwohlkontrolleur von Wanderhuhn. Und so kam auch der Kontakt zu Wanderhuhn zustande, die ebenfalls wie wir mobile Wanderstelle haben. Nur mit dem Unterschied, dadurch, dass die ja auch im klassischen Einzelhandel zu finden sind, haben die natürlich einen viel höheren Preisdruck und können viele der Tierwohlaspekte, die wir umsetzen, leider nicht umsetzen. Das heißt, die haben eine deutlich intensivere Besatzdichte, also mehr als doppelt so viele Tiere auf derselben Fläche. Und sie haben die klassischen Legehybrid-Züchtungen, sind aber trotzdem in ihrer Tierhaltung ein Vielfaches besser als alle gängigen Konzepte am Markt. Also das soll jetzt nicht heißen, die sind schlecht. So, nee, im Gegenteil, die sind unter den aktuell zur Verfügung stehenden im Einzelhandel erhältlichen Eiern mit das Beste, was es in Österreich gibt. In Deutschland gibt es die leider noch nicht. Aber wir haben eben gesagt, wir wollen noch einige Schritte weitergehen, weil wir glücklicherweise durch die Community die Möglichkeit haben, abseits des Preisdrucks des klassischen Einzelhandels zu wirken und eben das Projekt umzusetzen. Und im Wesentlichen ist die Idee eines Mobilstalls, dass alle, je nachdem wie intensiv die Weide genutzt wird und je nachdem wie auch die Wetterbedingungen sind, man entweder einmal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen oder alle 10 Tage, also ungefähr in dem Rhythmus, den Stall wirklich versetzen kann und somit natürlich die Hühner immer wieder auf eine frische, saftige, grüne Wiese setzen kann. Denn es ist so, dass natürlich die Freilandhaltung ihnen die Möglichkeit gibt, quasi die gesamte Fläche zu nutzen. Je nachdem, wie gut die Weide gestaltet ist, darüber sprechen wir hoffentlich dann später auch noch, wird das mehr oder weniger genutzt. Aber egal, auch bei der allerbesten Freilandhaltung ist es so, dass die Fläche, die am meisten beansprucht wird, jene direkt um den Stall herum ist. Und wenn der Stall halt fix gebaut ist, dann passiert es, und das sieht man oft, wenn man bei Stellen vorbeifährt, dass das dann eben abgegrast ist und dass dann die Hühner da in direkter Nähe eben nicht mehr dieses frische Gras haben. Und dem entgeht der Wanderstall, indem man den Stall eben immer wieder umstellt.
Weil ja die meisten Hühner nicht ewig weit weg vom Stall wollen, weil sie halt auch schüchtern unter Anführungszeichen sind, also Angst haben, weil es ja auch Greifvögel etc. gibt und die da den Unterschlupf suchen, oder?
Genau, du sagst das richtig. Hühner brauchen einen gewissen Schutz. Ich meine, das klassische Urhuhn kommt im weitesten Sinne aus einem bewaldeten Gebiet und genau solche Arten von zumindest dünn bewaldeten Gebieten wollen die Hühner haben, wo sie sich eben vor Greifvögeln und anderen Fraßfeinden verstecken können. Und diese oft ungestalteten Weiden, egal wie groß die sind, helfen den Hühnern relativ wenig, weil sie den Auslauf nicht nutzen. Nun, um da schon vorwegzugreifen, machen wir das natürlich anders. Dr. Birkel hat uns da von Anfang an sehr schön erklärt, worauf es ankommt, wenn man eine optimale, artgemäße Weidegestaltung haben möchte. Und die sieht eben so aus, dass es möglichst viele Unterschlüpfe gibt. Das heißt, wir haben einige technische Elemente, überdachte Sandbäder und ähnliches. Wir haben natürlich auch viele Sträucher, viele Bäume gesetzt, sodass die Hühner den Auslauf komplett nutzen. Aber selbst dann ist es trotzdem so, dass, und das liegt auch ein bisschen naturell der Hühner, beziehungsweise manche sind etwas erkundungsfreudiger, etwas mutiger, manche sind eher etwas zurückhaltender. Das heißt, man sieht hier schon sehr unterschiedliche Temperamentausprägungen, auch innerhalb so einer Hühnergruppe, dass eben um den Stall herum trotzdem die stärkste Nutzung des Auslaufs stattfindet. Und daher ist es total gut und sinnvoll, dass man die Stelle versetzen kann und quasi wie mit einem Wohnwagen eben von A nach B fährt.
Und was wir auch noch gemacht haben, ist, den Wanderstall ein bisschen zu verändern gegenüber dem von Wanderhuhn. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Wintergarten drin beispielsweise. Wir haben auch ein paar technische Goodies für den Landwirten drin. Und was wir auch mit drin stehen haben, ist der Chicken Watcher. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal auf Social Media kommuniziert, aber grundsätzlich funktioniert der so, dass man eine Art Gerät hat, wo das Huhn drüber laufen kann. Und das Huhn wird von außen einmal abfotografiert, damit man das Federkleid beurteilen kann. Und zusätzlich dafür gibt es unten an der Fläche nochmal ein Teil, wo das Huhn, wie gesagt, drüber läuft, das auch die Fußballen kontrolliert, also fotografiert. Das Ganze wird hochgeladen, wir können die Bilder ansehen und die AI wertet die einmal aus und gibt auch eine Art Frühalarmsystem, falls mal aus irgendeinem Grund irgendwas sein sollte, dass der Bauer direkt Bescheid weiß. Und einer der Vorteile, den der Wanderstall auch hat, ist, dass der Bauer oder der Landwirt zweimal am Tag in den Stall gehen muss, um die Eier rauszuholen. Was natürlich auch einmal gut ist, weil der Bauer dann den Stall nochmal häufiger sieht, die Hühner häufiger sieht, die nochmal kontrollieren kann und die Hühner auch nicht so viel Angst vorm Bauern haben und dementsprechend nicht so schreckhaft sind, dann kann er sie auch besser begutachten beispielsweise.
Genau, Kathi sagt hier ein paar wichtige Punkte, die man vielleicht noch ausführen möchte. Was ist gemeint mit, der Bauer muss in den Stall? Also zum einen geben wir die Vorgabe, dass mindestens zweimal am Tag der Bauer rein muss, einfach um nach den Händeln zu gucken. Aber er muss auch insofern zweimal am Tag rein, weil es eine händische Abnahme der Eier gibt. Genau, das heißt, wir haben Dinkelspelznester, wo die Eier reingelegt werden und das ist eben keine automatisierte Eiabnahme. Wichtiger Punkt, du hast ja schon gesagt, Kathi, wir können deswegen einen Wintergarten in den Stall mit integrieren, weil wir weniger als die halbe Besatzdichte haben, wie es zum Beispiel jetzt bei Wanderhuhn der Fall ist. Und selbst Wanderhuhn hat aber natürlich eine deutlich weniger dichte Besatzdichte im Vergleich zu anderen konventionellen Betrieben, wo Legehennen gehalten werden. Das heißt, immer wenn wir jetzt sagen, wir machen das und das noch besser, wie es bei Wanderhuhn der Fall ist, heißt das nicht, Wanderhuhn ist schlecht, sondern wie gesagt, das war unsere Orientierung mit der aktuell am Markt besten Hühnerhaltung, die wir kennen, die es im Supermarkt gibt. Und wir haben halt versucht, darauf aufbauend noch etwas zu optimieren, weil eben wir nicht diesem Druck des Preises, des Marktes unterliegen. Und wir haben, und das ist auch ein wichtiger Punkt, und das ist relativ einzigartig in der Hühnerhaltung. Normalerweise ist es so, dass Legehennenbetriebe natürlich nur Hennen halten, die eben Eier legen, weil nur die für den Betrieb gewinnbringend sind. Es ist für das Herdmanagement, für das Wohlbefinden und für vieles weitere aber von integraler Bedeutung, wie wir durch den Dr. Birk lernen durften, dass Hähne ebenfalls in der Gruppe drin sind. Es ist so, dass in der Natur die Hühner in Kleingruppen leben. Das heißt, um einen Hahn scharen sich meistens 10, 15, 20 Hennen. Und so haben wir es eben auch integriert. Das heißt, wir haben eine Haltung, wo in dem Stall zwar 500 bzw. 500 Legehennen und ungefähr 50 Gockel leben, also 550 Tiere insgesamt, aber durch die Zugabe der Gockel bilden sich innerhalb dieser Gruppe an Hühnern Kleingruppen und Untergruppen. Man sieht das auch, sowohl innerhalb des Stalls als auch wenn sie dann raus auf die Weide gehen, sind die immer in diesen Kleingruppen. Weil es wird ja oft auch kritisiert, wir betreiben jetzt angeblich Massentierhaltung, was anhand der Auslauffläche und weiteren sowieso absolut ist, aber ja, es sind mehr Tiere, als jetzt in den kleinen Gruppen sich in der Natur klassischerweise finden, wobei man sagen muss, dass die Gruppengröße der Hühner in der freien Natur primär ressourcenabhängig ist. Sprich, in Gebieten, wo sehr viele Ressourcen vorhanden sind, gibt es auch natürlich vorkommende Herden von vielen hunderten Tieren, also in einer Größe, wie wir es auch haben, aber erneut bildet sich in der Natur eben dann trotzdem immer diese Kleingruppenstruktur innerhalb dieser Herde. Was wir hier machen, ist also nichts, was es nicht auch in der Natur gibt und wir erfüllen jegliche Parameter, um ein bestmögliches Tierwohl zu garantieren.
Man könnte eigentlich auch argumentieren, dass für die Herdenstruktur es sogar besser sein kann, wenn es eine große Herde ist, die kleine Gruppen hat, weil sie normalerweise, wenn es eine kleine Gruppe gibt, Rangkämpfe durchführen, um eben diese Hierarchie herzustellen. Und wenn die Gruppe, also die ganz große Gruppe, so groß ist, dass sie eben nicht mehr alle bekämpfen können, gehen sie nach Erscheinungsbild und nach Größe. Dementsprechend gibt es innerhalb der Gruppe weniger Kämpfe.
Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast bezüglich der Gruppengröße, dass oft eine etwas größere, sehr gut gehaltene Gruppe eigentlich für das Individuum sogar noch die bessere Option sein kann im Vergleich zu einer kleineren Gruppe, je nach Haltungsbedingungen. Am Ende des Tages ist es eben so, und das zeigt sich in der Literatur sehr deutlich, dass die Gruppengröße absolut gesehen nicht der wichtige Punkt ist, sondern das Herdenmanagement und die Ressourcen. Das heißt Ressource Platz, Ressource Futter und Ressource Strukturen, dass eben Gockel in der Herde integriert sind, was absolut nicht gang und gäbe sind, weil letztendlich aus Sicht des Landwirts ist es so, dass man hier 10% Tiere dabei hat, die genauso fressen, die betreut werden müssen, die aber keine Leistung in dem Sinn bringen, im Sinne von, dass sie keine Eier legen. Und wir nehmen das selbstverständlich sehr gerne in Kauf. Aber es ist eben einer von sehr vielen Gründen, warum die Maranhof-Eier teurer sind. angefangen von einem Vielfachen des Preises eines Rassehuhns im Vergleich zu den Legehybriden hin zu einer schlechteren, unter Anführungszeichen, Futterverwertung, sprich die Tiere brauchen, um ein Ei zu legen, mehr Futtermittel, als es jetzt Legehybriden brauchen. Sie sind insgesamt anspruchsvoller in ihrer Haltung, das heißt, der Landwirt muss mehr Zeit im Stall verbringen, die Stallgestaltung muss besser sein, sie muss auch mehr Beschäftigungsmaterial bieten, weil diese Tiere auch einfach etwas aufgeweckter von naturell sind. Und die Weidegestaltung muss ein Vielfaches größer und besser sein. Also hier sind einfach viele Aspekte, die wir natürlich sehr gerne ja auch umsetzen, weil das ist ja auch das Ziel des Maranhofs. Aber nachdem, zwar gar nicht so oft, aber immer wieder mal auch kam so, ja, warum sind denn jetzt die Produkte so teuer? Das ist es, was es kostet, solche Lebensmittel zu produzieren. Unsere Margen sind hier nicht höher, als es im gängigen Einzelhandel der Fall ist, aber es ist einfach die gesamte Struktur, der gesamte Aufbau dessen ist einfach mal Vielfaches teurer.
Oder auch die Annahme, wir würden das Ganze jetzt nur machen, um Geld zu verdienen. Wenn wir Geld verdienen wollen würden damit, dann würden wir das nicht so gestalten, wie wir es tun. Also man hat ja gerade ganz gut rausgehört, wie viel das eigentlich kostet, wie viel Aufwand das ist. Aufwand kostet wiederum natürlich auch wieder. Das heißt, wenn wir mit Landwirtschaft wirklich Geld verdienen wollen würden, dann würden wir das ganz sicher nicht so machen, wie wir es jetzt machen.
Ja, plus auch, wenn am Ende des Jahres dann ein Gewinn überbleibt, dann ist das ein Überschuss, der sowieso 1:1 wieder in das Projekt reinvestiert wird. Also es ist nicht so, dass man sich da jetzt bereichern würde, sondern es muss natürlich am Ende des Tages sich zumindest einmal tragen und die ganzen Investitionen, die in die Stelle getätigt wurden, weil die wurden ja alle extra für unser Projekt gebaut, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, das ist jetzt keine Stangenware, es gibt diese Art der Stelle überhaupt nicht. Die wurden extra für uns geplant und extra für uns gebaut, weil eben bis dato keiner aus so einer starken Tierwohlperspektive überhaupt Ställe gebaut hat. Also jedes Mal, wenn wir anderen Landwirten oder eben Stallbaufirmen davon erzählt haben, haben die nicht so genau verstanden, warum wir das alles machen, weil die sagen, das ist total unwirtschaftlich. Und das ist es auch und wir müssen daher eben ein bisschen höheren Preis im Vergleich zu klassischen Eiern oder eben Eierwaren verlangen, um das Projekt zumindest auf lange Sicht auf Null rauszubringen. Wir sind da eben große Vorleistungen gegangen und ein großes ökonomisches Risiko, um halt dieses Leuchtturmprojekt umzusetzen. Und von einem lukrativen Geschäftsmodell ist das meilenweit entfernt. Es gäbe so viel mehr lukrative Handlungsstränge, die wir vollziehen könnten. Aber es ist halt ein Projekt, das ist ein Herzensprojekt, das mir sehr und ich denke euch auch sehr am Herzen liegt, weswegen wir das umsetzen. Und wir hoffen, dass es eben auf lange Sicht erhalten werden kann. Also jetzt ist nicht die Frage, wie viel Gewinn machen wir mit dem Projekt in den nächsten Jahren, sondern schaffen wir es, das Projekt über die nächsten Jahre hinweg zu erhalten? Und wie viel muss ich Jahr für Jahr mit rein investieren, um das überhaupt am Leben zu halten und aufrechtzuerhalten? Also wie gesagt, das ist kein lukratives Geschäftsmodell. Die Kritik aus der Ecke ist, wenn man sich mit dem Projekt ein bisschen beschäftigt, wirklich sehr absurd. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, bei all dem Fokus auf die Stallgestaltung, und das ist wirklich ein großartiger, innovativer Stall, darf man nicht vergessen, vor allem Rasse, Freilandhaltung, wie wir es jetzt betreiben, da ist der Stall sowieso nicht der Wohnort, sondern der Wohnort ist die Weide. Die Tiere sind den gesamten Tag, wenn sie nicht gerade schlafen oder fressen, auf der Weide, wenn es das Wetter zulässt, klar bei Schlechtwetter nicht, aber wenn das Wetter gut genug ist, sind sie den ganzen Tag draußen von früh bis spät. Ein paar Stubenhocker gibt es immer, aber die allermeisten sind den ganzen Tag draußen. Und entsprechend wichtig ist die Weidegestaltung. Und da haben wir eben einen sehr großen Fokus neben der Stallgestaltung auch aufgelegt.
An der Stelle ist anzumerken, dass sie nicht bei schlechtem Wetter nicht draußen sind, weil sie nicht dürfen, sondern einfach, weil sie nicht wollen.
Genau, die sind halt wie wir. Wer hat Bock, bei Regen draußen zu sein? Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn eben, und es gibt ja Schlechtwetterperioden, gerade auch im Winter kann das oft passieren, deswegen war es uns so wichtig, dass es eben diesen Wintergarten gibt. Weil da haben sie frische Luft, können draußen sein, sind aber eben Wind und Wetter geschützt. Und diese Möglichkeit haben die wenigsten klassischen Stallkonzepte, weil die sagen, nee, wir besetzen den Stall natürlich komplett mit Hühnern. Und wir haben gesagt, nee, wir trennen extra bewusst die Hälfte des Stalls ab. Und quasi die Legenester sind nur in der einen Hälfte, wo die Futterbahnen sind, wo die Legenester sind. Und die andere Hälfte des Stalls ist quasi leer als Wintergarten. Das Einzige, was da drin steht, sind einige Heunester als Beschäftigungsmaterial, der Chicken Watcher, um KI-gesteuert das Hühnerwohlbefinden zu garantieren. Und ansonsten ist das einfach eine Auslauffläche. Vielleicht ein letzter Satz noch zum Chicken Watcher. Du hast den ja eh angekündigt schon. Der Chicken Watcher ist für uns halt ein wichtiges Modell, weil wir sind ja, falls das aus der Doku oder aus den ganzen Infos noch nicht hervorging, wir sind ja grundsätzlich einmal nicht vor Ort die ganze Zeit. Wir besuchen natürlich unsere Höfe so oft wie möglich, aber wir sind nicht die betreuenden Landwirte. Wir machen ja selber gerade erst unsere Ausbildung zum Landwirt. Wir haben bei jedem der Stelle einen qualifizierten Landwirt, der natürlich auch deutlich besser pro Ei entlohnt wird, als es in der klassischen Tierhaltung der Fall ist, sodass die Person auch die Möglichkeit hat, mehr Zeit beim Stall zu verbringen, sich besser um die Hühner zu kümmern. Und der Chicken Watcher ist zusätzlich zu der Kontrolle des Landwirtes eben eine Möglichkeit, um noch einmal auch für uns, weil wir Zugriff auf die gesamte Datenbank da haben, uns von der Ferne quasi auch noch die Möglichkeit zu geben, zu checken, gehen die Klappen immer auf, haben die Hühner alles, was sie brauchen, wie ist der Ammoniakgehalt in der Luft und weiteres. Das heißt, obwohl wir den Landwirten sehr vertrauen, weil das wahnsinnig qualifizierte Personen sind, ist es für uns trotzdem wichtig gewesen, noch einmal eine andere, weitere Quelle der Kontrolle zu haben, auch nach außen hin, wenn Leute fragen, ja, vertraut es nur den Landwirten? Nee, Vertrauen ist gut und das haben wir auch, aber die Kontrolle ist am Ende des Tages natürlich dann trotzdem noch besser und daher haben wir diese beiden Parameter.
Du hast an früherer Stelle jetzt schon erwähnt, dass das Urhuhn mehr oder weniger aus der bewaldeten Region kommt. Wieso stellt man jetzt eigentlich nicht einfach Ställe in den Wald rein, weil dann hätte man dort ja die perfekte Umgebung für die Hühner?
Das stimmt, das Waldhuhn wäre ein super Konzept, ist auch etwas, an das wir gedacht haben. Spätestens als klar wurde, warte mal, das Huhn kommt aus dem Wald, warum kann es nicht im Wald bleiben? Man darf bewaldete Gebiete halt nicht bebauen. Also da darf man keinen Stall reinstellen und ähnliches. Und daher ist die einzige Möglichkeit quasi, einen Wald zu simulieren, auf eine klassische landwirtschaftliche Nutzfläche, auf eine Grünfläche, auf eine Ackerfläche neue Bäume zu stellen. Mhm. Also wir haben jetzt beim ersten Stall, wo die Hühner jetzt eingezogen sind, im Spätsommer, haben wir, ich glaube, 1200 oder 1400 Bäume und Sträucher gesetzt, um eben eine möglichst gute Bewachsdichte zu haben. Aber leider, nach meinem Verständnis, zumindest in Österreich und ich glaube es in Deutschland auch so, darf man nicht einfach in Wälder irgendwas reinbauen.
Also das hängt mit der Widmung der Fläche vermutlich zusammen.
Die Gesetzgebung, genau.
Also das eine ist ein Forst, das andere ist eine Weide und man darf es auf die Weide stellen und darf die dann bepflanzen, aber man darf es nicht in den Forst, also in den Wald stellen, oder?
Korrekt. So verstehe ich die Gesetzeslage.
So wie ich es verstehe, geht es aber nicht nur darum, dass du im Wald nicht bauen darfst, sondern dass die Tiere auch generell nicht in den Wald dürfen. Du darfst jetzt beispielsweise auch nicht den Stall neben den Wald stellen und dann die Auslaufgestaltung in den Wald sozusagen ziehen, weil man da einfach die in Anführungsstrichen Nutztierhaltung nicht mit dem Wald vermischen darf.
Aus Infektionsgründen wahrscheinlich auch.
Genau.
Plus du hast ja auch im Wald einige Fressfeinde, die sich dann natürlich freuen über das Buffet.
Ja.
Und der nächste Punkt ist ja auch, Wälder sind ja frei begehbar zu gestalten. Das heißt, da darf jetzt auch kein Zaun einfach reinziehen. Ich muss aber natürlich meine Hühnergruppe einzäunen, um sie auch eben vor Fraßfeinden zu schützen.
Ja.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, man kann einen neuen Wald quasi auf der Weidegestaltung machen, aber man darf eben bestehende Wälder dafür nicht nutzen.
So viel zum Thema der Weidegestaltung. Danke für die Ausführungen an der Stelle schon mal. Was ich mich jetzt noch frage, was glaube ich auch in der Doku gar nicht so sehr jetzt im Vordergrund stand, beziehungsweise erwähnt wurde, wie sieht es denn mit dem Tierfutter aus? Gibt es hier auch irgendwelche speziellen Vorgaben? Also bekommen die Hühner ganz normales Futter oder ist hier was Spezielles geplant oder sogar schon umgesetzt?
Genau, in der Doku wurde das noch nicht so viel besprochen, weil zum Zeitpunkt, als wir die Doku gedreht haben, die ja jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, die aber natürlich schon vor vielen Monaten gedreht wurde, waren wir noch nicht an dem Punkt, wo wir so viel über das Futter sagen konnten. Das heißt, angefangen haben wir, weil wir mussten einmal wieder starten, mit den klassischen Fütterungsmischungen, die man jetzt bekommt. Wir wussten aber von Anfang an, dass da noch sehr viel Innovationspotenzial da ist. Und jetzt im Laufe der landwirtschaftlichen Ausbildung, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte unserer Landwirtschaft, Ausbildung, wo wir auch sehr viel über das Thema Futtermittel lernen, haben wir viele Punkte identifizieren können, die wir in den kommenden Monaten teilweise schon, einiges vielleicht auch in etwas fernerer Zukunft noch optimieren werden. Also es ist ein großes Anliegen, das Thema Futter zu optimieren, aus zwei Gründen. Zum einen mal ganz eigennützig, die Qualität des Eis steigt mit der Qualität der Fütterung. Das heißt, man kann beispielsweise, gibt es Fütterungsversuche, die zeigen, du gibst den Hühnern mehr Leinsamen, der Omega-3-Gehalt im Ei steigt beispielsweise. Man kann dann wirklich einen DHA-Gehalt in das Ei integrieren, der vergleichbar ist mit den gängigen Fischen. Das heißt, man könnte sich auch den Fischkonsum sparen, wenn man DHA-haltige Eier essen würde.
Weil Hühner so gut ALA, also die kurzkettige Omega-3-Fettsäure, zu DHA umwandeln?
Die konvertieren auf jeden Fall besser als Menschen, plus sie geben unproportional viel dieses DHAs dann in ihr Ei. Noch einen höheren DHA-Gehalt im Ei kann man natürlich erwirken, indem man direkt zum Beispiel Mikroalgenöl füttert. Auch das wurde gemacht. Das würde das Ei aber dann noch sehr viel teurer machen. Also die Leinfütterung ist zum Beispiel etwas, was wir überlegen, dass wir da den Anteil an Leinsaaten beispielsweise erhöhen. Und zum anderen auch für das Tierwohl ist eine nährstoffdichtere Fütterung besser. Es gibt eine Vielzahl an Untersuchungen, die unter denselben Haltungsbedingungen zwei Gruppen von Hühnern gehalten haben und nur die Mikronährstoffversorgung verändert haben. Und man hat gesehen, dass viele der Verhaltensweisen wie Federbicken und andere Probleme in der Haltung sich reduzieren, nur alleine durch die Mikronährstoffversorgung. Nährstoffzufuhr.
Wenig überraschend, oder?
Ja, wobei, also in meiner Wahrnehmung waren Federpicken und andere Probleme primär ein Auswuchs von schlechten Haltungssystemen, mhm. also zu wenig Beschäftigung, zu wenig Platz etc. Aber wie groß der Einfluss der Nährstoffzufuhr ist, hat mich persönlich schon überrascht, mhm. ehrlich gesagt.
Aber es war dadurch ja nicht auf null, oder? Es war weniger, beziehungsweise es war besser, oder?
Richtig, also mhm. man wird ein schlechtes Haltungssystem nicht kompensieren können mit einer guten Nährstoffzufuhr, aber man wird mit einem guten Haltungssystem und einer guten Nährstoffzufuhr dieses Problem komplett beseitigen können. Und daher ist es eben nicht nur aus ernährungsphysiologischer Sicht für den Konsumenten der Produkte, sondern auch aus gesundheitlicher Sicht und auch aus Sicht des Wohlbefindens für das Lebewesen, für unsere Hühner wichtig, dass wir sie nährstoffoptimiert ernähren. Und wie machen wir das? Was sind die Pläne für die Zukunft? Zum einen sind es eben die Beigabe von gewissen Superfoods, von gewissen Functional Foods, wie zum Beispiel Leinsamen. Zum anderen ist es, und das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht bio sind, weil uns die Nicht-Bio-Fütterung die Möglichkeit gibt, viel besser und viel umfangreicher mit Nährstoffen, also mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, mit Amino- und Fettsäuren anzureichern. Das ist ein Thema. Und darüber hinaus ist es so, dass wir gerade checken, ob wir nicht ein sogenanntes Keimrad auch an unseren Höfen installieren können, wo wir also das klassische Getreide, was ja als Rohprodukt, das getrocknete Getreide normalerweise gefüttert wird, ob wir nicht dieses Getreide zuerst ankeimen können mit Hilfe dieses Keimrads und dann das gekeimte Getreide den Hennen geben können, was den Vorteil hätte, und das kennen wir ja auch aus der menschlichen Ernährung, dass das Keimen die Mikronährstoffdichte halt immens erhöht und auch die Verdaulichkeit der Lebensmittel erhöht. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir im Hofstätzer Online-Shop im Laufe des nächsten Jahres einige gekeimte Getreideprodukte auch in den Shop reinnehmen. Und der letzter Aspekt, der auch noch wichtig ist, auch das war mir schon ein Stück weit bekannt, aber es ist mir jetzt durch die Ausbildung noch viel mehr bewusst geworden, wie artungemäß die Hühner klassisch ernährt werden. Also was wir machen ist, wir ernähren einen Omnivoren mit einem recht hohen Anteil an tierischem Protein in der artgemäßen Wildernährung, in der klassischen Hühnerhaltung ja vegan. Also die kriegen ja Mais, Soja, Getreide und unterschiedliche Zugaben ins Futter, aber da ist ja kein tierisches Protein drin, zumindest seit der BSE-Krise. Und das ist ein großes Problem, weil deren Organismus noch weniger als der menschliche Organismus darauf ausgelegt ist, rein vegan ernährt zu werden. Und die Hühner haben zwar den Vorteil, dass beispielsweise, das fand ich auch total interessant, seit über 50 Jahren, wurde mir mitgeteilt von der Futtermühle, bei der wir letztens zu Besuch waren, seit über 50 Jahren geben die zum Beispiel Cholinchlorid dem Futter bei. Also dass Cholin ein essentieller Nährstoff für das Huhn ist, ist da total unstrittig. In der menschlichen Ernährung ist es ja deutlich strittiger. Das heißt, die kriegen unterschiedliche Vitaminanreicherungen, die kriegen Enzympräparate, um die Verdaulichkeit der Getreideprodukte zu erhöhen. Also die kriegen sehr viel, was dem Menschen auch gut tun würde, aber trotzdem werden sie halt noch nicht artgemäß ernährt.
So, weil du es gerade erwähnt hast mit dem Cholin, ist es denn in der menschlichen Ernährung überhaupt strittig? Weil ich meine, das IOM hat seit 1998 Zufuhrempfehlungen ausgesprochen und es als essentiellen Nährstoff deklariert. Also eigentlich ist es da ja auch relativ klar, oder?
Ja, also gut, dass du nochmal nachhakst, dass ich nicht falsch verstanden werde. Es ist ernährungsphysiologisch sehr unstrittig, aber in der Allgemeinbevölkerung, mhm. selbst innerhalb der veganen Bewegung, merken wir ja anhand des Widerstandes, dass es nicht sein darf, dass es da einen Nährstoff gibt, den wir halt nicht ausreichend vegan decken können, ähnlich wie mit einer Reihe an anderen Nährstoffen. Daher ist es, würde ich sagen, ernährungsphysiologisch sehr unstrittig, wobei man auch hier sagen muss, ich meine, selbst die DGE hat ja noch keine Zufuhrempfehlungen. Mhm. Also ich würde sagen, es ist, wenn man sich im Detail mit der Datenlage beschäftigt, nicht strittig, aber dadurch, dass es noch eine unzureichende Auseinandersetzung mit diesem und weiteren Stoffen gibt, ist eben so, dass in der allgemeinen Wahrnehmung beispielsweise für den Menschen Cholin noch nicht so ein Thema spielt. Die Legehennenhalter und auch die Mastzüchter, für die ist es ganz klar, dass die Hühner Cholin brauchen, weil was sehen sie? Die Hühner verhalten sich besser, sie wachsen besser, es gibt ein besseres Stallmanagement. Das heißt, kann man bei den Hühnern natürlich viel einfacher auch prüfen, wie gut ein Nährstoff funktioniert oder eben wie wichtig oder unwichtig er ist. Und der letzte Aspekt eben die klassische Fütterung, was das tierische Protein angeht. Das ist ja so, dass die BSE-Krise wurde ja ausgelöst, weil...
Sorry, BSE ist was genau für alle, die es nicht kennen?
BSE ist ja Rinderwahn, ist eine komplizierte Abkürzung. Das heißt Bovine Spongiform Enzephalopathie, glaube ich. Aber halt einfach gesagt, Rinderwahn ist eine Erkrankung, die aufgetreten ist, weil Tiermehl verfüttert wurde. Nun muss man sagen, in der Wahrnehmung von vielen Menschen, glaube ich, ist es so, okay, also ist es per se das Verfüttern von Tierprotein das Problem gewesen? Nee. Es war das Problem von unzureichend erhitzten Tiermehlen. Das heißt, das war einfach eine Sparmaßnahme, die hier von den futterverarbeitenden Betrieben gewählt wurde, weil sie dachten, cool, kann ich ein bisschen weniger hoch erhitzen, dann spare ich mal Geld und kann das Futter dann günstiger verfüttern oder halt mit mehr Gewinn verkaufen. Die BSE-Krise war aber, was daraus dann entstanden ist.
Ganz kurzer Einwurf nochmal, das kam nicht von mehreren Betrieben innerhalb Europa, sondern das war in den UK eine Sparmaßnahme mit weniger Temperatur zu arbeiten und das ging sozusagen nur von UK aus damals.
Okay, ist so spannend. Das hatte ich so tatsächlich gar nicht im Kopf. Okay. Also worauf ich hinaus möchte, ist die BSE-Krise, die natürlich eine Katastrophe war, aber die aufgrund einer falschen Verarbeitung der Futtermittel entstanden ist, führte dazu, dass im weitesten Sinne Tiermehle und die Verwertung von Schlachtnebenprodukten im Tierfutter, was ernährungsphysiologisch und auch ressourcentechnisch einfach eine wichtige Sache wäre, seither aber verboten ist.
Hier nochmal ein kleiner Einwurf. Das war zusätzlich auch noch, weil man Rindermehl an Rinder verfüttert hat. Ausschlaggebend war, wie du sagst, die Temperatur. Man weiß aber nicht, ob der gleiche Effekt auch aufgetreten wäre, wenn es nicht innerhalb der gleichen Spezies passiert wäre.
Genau, bei den Rindern ist es vielleicht auch nochmal eine Sondersache, weil Rinder sind ja auch Herbivore. Das heißt, da ist es sowieso fraglich, inwieweit es sinnvoll ist, Rindern zu füttern. Hühner hingegen sind eben keine Herbivoren und man sieht das, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn ein Huhn stirbt und andere Hühner in der Gegend sind, dann wird das Huhn nicht sehr lange da liegen. Die Hühner picken das sofort und freuen sich über die Nährstoffe, die sie daraus kriegen. Also Hühner sind alles andere als Herbivoren. Und daher ist es schade, dass es gäbe auch die Möglichkeit, jetzt weiterhin tierisches Protein an die Hühner zu verfüttern, aber es ist kaum noch gang und gäbe. Also alle großen Futtermittelproduzenten in Österreich, nach meinem Kenntnisstand, verfüttern eben nur klassisch Getreide und Hülsenfruchtfutter, also veganes Futter, und reichern das dann eben an, aber es erfüllt eben noch nicht dieselben Zwecke. Und daher sind wir jetzt vor allem, was das Thema Insekten angeht, gerade daran zu gucken, Thema schwarze Soldatenfliege und andere, ob man denn das tierische Protein jetzt vielleicht sogar sinnvoller über Insekten in die Ernährung der Hühner bekommt, denn das ist auch die Art des tierischen Proteins, das zu großen Teilen in der Natur eigentlich auch das Futter für das Huhn ist, weil da werden Insekten und andere Kleintiere hauptsächlich gegessen. Und ja, summa summarum ist eben unser Anspruch, dass wir auch hier eine Blaupause schaffen, wie eine optimierte, nicht nur Hühnerhaltung, sondern eben auch eine Hühnerfütterung stattfinden kann. Und ich hoffe, dass man damit auch ein bisschen eine insgesamte Veränderung in den Futtermitteln der Hühner insgesamt lostreten kann und anstoßen kann.
So viel zur Episode 3, also zur Episode aus der Mini-Doku-Serie, falls man sich die angucken möchte. Ich würde sagen, damit gehen wir weiter. Wir haben, wie gesagt, in der letzten Folge schon einiges zur Folge 4 besprochen, zu den Bruderhennen. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz eine Zusammenfassung von deiner Seite, Nico. Und was wir, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht besprochen haben, aus dem heraus entstehen ja auch ein paar Produkte. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
Gerne. Also vielleicht mal kurz vorab, was wird in Folge 4 besprochen, beziehungsweise was ist die Grundidee? Wir standen relativ früh im Projekt vor einer wegweisenden Entscheidung, denn wir hatten uns dann festgelegt, wir wollen Rassehühner halten, es soll ein mobiles Stallkonzept sein und weiteres. Aber relativ früh stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn mit den Bruderhähnen? Wenn für mehr oder weniger jedes Legehuhn, also jede Henne, gibt es auch einen Bruderhahn. Die Geschlechterverteilung ist bei Menschen ungefähr 50-50.
Aber im Stall ja eben 1:10, sprich 90% der Bruderhähne, also der Brüder der Hennen, die kommen ja nicht in den Stall.
Genau, das wissen wir aber auch erst jetzt. Also die ursprüngliche Idee war schon zu sagen, okay, wir haben halt 50-50 die Geschlechteraufteilung, dann halten wir halt die in dem Fall 500 Bruderhähne mit den 500 Hennen und brauchen halt entsprechend einen größeren Stall dafür. Das war die erste Idee, was natürlich das Ganze noch unwirtschaftlicher gemacht hätte, weil die Bruderhähne dann bis an ihr natürliches Lebensende halt mit der Herde mitgelebt hätten, weil auch die Legehennen leben bis an ihr natürliches Lebensende. Und wir haben aber dann leider lernen müssen, dass wir einfach da so stark gegen die Natur, gegen das Wesen des Huhns arbeiten würden, dass das nicht funktioniert. Soll heißen, was passiert in der Natur, wo die Geschlechterverteilung auch 50-50 ist? Die ungefähr 10% der stärksten männlichen Tiere setzen sich gegenüber den Schwächeren in Rangkämpfen durch und sie erobern quasi ihre Kleingruppen für sich, ihren Hühnerharem, wenn man so möchte, und vertreiben den Rest aus der Gruppe. Und die 90% der schwächeren Hähne werden dann von der Gruppe ausgestoßen und verenden als Tierfuttermittel von anderen Fraßfeinden. Und die werden dann natürlich gefressen von anderen Tieren und sind deren Futter. Und als wir das dann verstanden haben, dass es quasi nicht möglich ist, die 500 Weibchen mit den 500 Männchen zu halten, vor allem auch deswegen, weil es leider in der Natur des Gockels liegt, pro Tag 10, 15 Hennen zu besteigen und das Ganze alles andere als sanft, würde eine so hohe Anzahl an männlichen Tieren auch zu Lasten des Wohlbefindens der weiblichen Tiere gehen, weil sie einfach zu oft zu aggressiv bestiegen werden und das ihr Organismus auch nicht aushält. Das heißt, der zweite Weg wäre dann gewesen, zu sagen, okay, dann halten wir die Bruderhenne halt alleine quasi als Gruppe ohne den Hennen. Auch das führt dann spätestens nach dem Eintreten der Geschlechtsreife aber dazu, dass da so starke Kämpfe entstehen. Man kennt das aus den Gockelkämpfen. Es ist jetzt so ein Hahnenkampf, wird nicht deswegen mit Hennen geführt, weil man halt gedacht hat, der Hahn wäre geeignet, sondern das sind einfach sehr aggressive Tiere. Und mit dem Eintreten der Geschlechtsreife ist es eben so, dass die sich in der Gruppe erneut dieselben Rangkämpfe liefern und das bis zum Tod der Tiere gehen wird. Und egal wie viel Fläche man ihnen gibt, wir haben ja große Flächen, die könnten sich da entspannt verteilen, tun das aber nicht, gehen sich trotzdem gegenseitig auf die Nerven, picken sich und töten sich im schlimmsten Fall. Das heißt, was man hätte machen können, man hätte die Gockel quasi in Einzelhaltung halten können, aufziehen. Ja, dann hätten sie eine längere Lebenserwartung gehabt, aber hätten kein artgemäßes Leben geführt. Und dadurch, dass ja auch neben den Eiern auch in der Gesellschaft Bedarf nach Tierfleisch besteht. Wir haben in einigen Folgen schon besprochen, dass der Verzehr von Eiern für viele Menschen alleine schon dazu führt, dass sich ihre Beschwerden bei pflanzlicher Ernährung komplett reversieren. Wir haben aber auch viele Fälle von Leuten, die geschrieben haben, ja, es gab eine leichte Verbesserung durch den Verzehr von Eiern, teilweise auch keine merkliche Verbesserung, dann aber durch den Verzehr von Fleisch plötzlich eine größere Verbesserung eintrat, bis hin zur vollständigen Genesung. Das heißt, nicht alle Leute, die Probleme bei pflanzlicher Ernährung haben, haben die aus denselben Gründen. Bei einigen scheinen es gewisse Stoffe zu sein, die man dann ausschließlich im Fleisch findet, die man in den Hühnereiern nicht findet. Bei anderen scheinen es eher Nährstoffe zu sein, die man im Ei findet. Und daher, dass aus ernährungsphysiologischer Sicht ein Bedarf nach Fleisch, zumindest für gewisse Gruppen besteht, ist auch so, dass wir die Problematik der Bruderhähne auch dafür dann genutzt haben, sagen, okay, es besteht ein Bedarf, das heißt, diese Leute würden so oder so Fleisch essen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, aus der besten Haltung hier Bruderhahnfleisch zu produzieren, dann wollen wir diesen Personen dieses Fleisch geben. Denn wenn man sie eben nach Eintritt der Geschlechtsreife nicht schlachten würde, müsste man sie in Einzelhaltung verbannen oder man müsste sie quasi ihre Rangkämpfe austragen lassen, was zu immensem Tierleid führen würde. Und daher ist aus meiner Sicht auch aus ethischer Perspektive sowohl für das Wohlbefinden des Individuums, das dann schmerzfrei geschlachtet wird, nachdem es ein sehr gutes Leben hatte, das übrigens auch um ein 3-4-faches länger ist als jenes der Masthühner, die wir klassisch verzehren. Also unsere Hühner, unsere Bruderhähne werden je nach Jahreszeit zwischen 16 bis 20 Wochen alt, was ein Vielfaches länger ist, als es in der klassischen Hühnerhaltung der Fall ist. Und sie werden eben ohne langen Tiertransport regional unter den bestmöglichen Bedingungen zuerst betäubt und dann geschlachtet, sodass das Hühnerleid sich durch die Schlachtung auf ein Minimum reduziert und das eben die ethischere Option auf Fleisch ist im Vergleich zu allen gängigen Fleischquellen, die diese Menschen ansonsten konsumieren würden.
Weil ich vorhin gerade meinte, dass wir noch kurz über die Produkte sprechen, die sich daraus jetzt ergeben. Das hängt ja auch so ein bisschen dann mit der letzten Episode der Mini-Doku-Serie zusammen, aber ich würde sagen, wir nehmen es jetzt trotzdem schon vorweg. Nämlich in der 5. Folge geht es dann ja um die Pasta, um die Eiernudelproduktion und passend dazu hast du dich ja dann dazu entschlossen, aus den Bruderhähnen Bolognese, also Sauce Bolognese zu machen, damit das entsprechend auch zusammenpasst und ein stimmiges Gericht ergibt, oder?
Genau, also es war vor allem auch die Frage, wie können wir jetzt für den Start des Projektes das Fleisch so verarbeiten, dass es auch Leute in Norddeutschland bekommen können, wenn sie den Bedarf danach haben, weil Frischfleisch natürlich sehr schnell verdirbt. Und das Kochen in einer Sauce Bolognese war aus meiner Sicht sowohl aus kulinarischen Aspekten heraus eine sinnvolle Option, weil viele Leute, die Fleisch aus ernährungsphysiologischer Sicht brauchen, trotzdem den Geschmack nicht gerne mögen und auch quasi jetzt nicht in ein ganzes Stück Fleisch reinbeißen wollen und damit die Verarbeitung zu Hackfleisch und dann zu Bolognese aus meiner Sicht ein guter Weg ist, weil auch durch die Würzung in der Bolognese auch der Fleisch-Eigengeschmack sehr stark in den Hintergrund tritt. Und zum anderen kann man es eben dann abfüllen und entsprechend auch ungekühlt verschicken. Und daher wurde aus dem Hühnerfleisch wurde eben Bolognese, was ja insofern auch, also alle Produzenten, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns ganz schräg angeguckt, weil normalerweise ist ja Hackfleisch eher so all die Nicht-Edelteile des Tieres, all die Abschnitte, die halt verwertet werden. Nee, bei uns wird wirklich aus der Brust, aus dem Schlegel, aus allen Fleischteilen des Huhns, aus allen hochwertigen Teilen wird die Bolognese hergestellt. Und die Karkassen, die noch übrig bleiben, um möglichst viel vom Tier zu verwerten, die Karkassen werden dann schonend über 2 Tage hinweg ausgekocht und werden dann als Knochenbrühe ebenfalls im Shop angeboten. Das heißt,
aktuell also als Hühnersuppe.
Genau. Mit aber eben einem sehr hohen Anteil an Knochen, entsprechend auch der Name dann Knochenbrühe oder Bone Broth im Englischen, was eine exzellente Quelle sowohl für Kollagen und Elastin als auch für Hyaluronsäure und weitere Stoffe sind, die man aus dem reinen Fleisch verzehrt bekommt. Von daher aus meiner Sicht eine sehr ernährungsphysiologisch wichtige Ergänzung dazu und eben ein Weg, um möglichst viel vom Tier zu nutzen. Die Innereien sind wir jetzt gerade noch auf der Suche nach Nutzungsmöglichkeiten, wie wir die gut verarbeiten können. Die Eierschalen aus den Eiern sind wir gerade ebenfalls dabei zu gucken, dass man die Pulver pulverisiert und da ist Calcium, Hyaluron und Kollagensupplement dann anbieten kann, weil auch beim Eis ja diese innenliegende Schicht, die nicht nur Calcium in der Außenschale liefert, sondern eben in der Innenschicht auch noch Hyaluronsäure und Kollagen. Und Ziel ist es eben also, möglichst alles vom Tier zu verwerten, sodass eben keine Verschwendung der Ressource stattfindet. Und langfristig natürlich hoffe ich, dass wir sowohl für die Eier eine Möglichkeit finden werden, das Ei im Ganzen, im Frischen oder wie auch immer abseits der Pasta zu verarbeiten bzw. dann zu verschicken. Und schön wäre es natürlich, wenn wir auch beim Fleisch vielleicht die Möglichkeit finden, langfristig vielleicht tiefgekühltes Hühnerfleisch mit einem Logistikpartner zu verschicken. Aber das ist eben erst dann in naher Zukunft. Ein letzter Aspekt vielleicht noch bitte noch zurückkommen zum Thema der Bruderhähne, weil das sehr oft kommt und das vielleicht, also ich glaube viele, die das kritisieren, wollen es halt auch einfach nicht anders verstehen, aber vielleicht für die paar, die noch wirklich ehrlich an der Thematik interessiert sind, auch nochmal der Gedankenanstoß, um auch nachzuvollziehen, warum wir machen, was wir machen. Wir standen eben vor der Entscheidung zu sagen, okay, es gibt die Bruderhähne, es gibt bis dato keine Möglichkeit, die Geschlechterfrühbestimmung in diesem Rahmen durchzuführen, sodass man sagt, man brütet die Bruderhähne gar nicht aus, weil auch das war ja eine Idee, die wir hatten. Es gibt ja dieses Perfect und andere Verfahren, die eine Geschlechterfrühbestimmung ab dem 9. Lebenstag, beziehungsweise ab dem 9. Entwicklungstag
im Ei,
genau, vollziehen. Das sind aber alles Verfahren, die halt hochindustrialisiert nur einsetzbar sind. Das heißt, das ist jetzt für einen kleinen Betrieb wie unseren gar nicht möglich, gar nicht zugänglich. Das heißt, diese Geschlechterfrühbestimmungsverfahren sind unweigerlich mit einer Industrialisierung, einer Intensivierung der Tierhaltung verbunden und daher aus meiner Sicht nur in einem Konzept anwendbar, das wir aus ethischen Gründen ablehnen. Das ist ein wichtiger Punkt, warum wir das nicht gemacht haben. Ein zweiter Aspekt, warum wir, selbst wenn die Möglichkeit bestünde, immer noch unentschieden wären, ob wir das wirklich machen, ist ja das Huhn, also der einzige Grund, warum man sagen würde, man macht quasi eine Geschlechterfrühbestimmung und tötet das Tier dann vor dem Schlupf, ist zu sagen, man möchte eine leidfreie Tötung und man möchte eben dieses Leid des Tötens ersparen. Man nimmt dem Huhn natürlich aber auch jegliche Lebenserfahrung und jegliche positive Lebenserfahrungen, die es zumindest in unserem Fall jetzt innerhalb von den Monaten bei uns am Hof machen würde. Und man verschwendet natürlich auch die Ressource Fleisch und eines ausgewachsenen Tieres, das man dann ja entsprechend auch weiterverwerten würde. Daher, selbst wenn man es könnte, bin ich sehr zurückhaltend zu denken, dass das die ethischste und im Allgemeinwohl gesehen beste Option wäre, aber es steht eh im Moment gar nicht zur Debatte. Und dann wäre die einzige andere Möglichkeit für uns gewesen, weil wir mussten uns auch vielleicht wichtig zu wissen, sehr stark darum bemühen, überhaupt die Bruderhähne zu bekommen, weil wir werden langfristig jetzt auch selber brüten, sodass wir nicht mehr auf Brutbetriebe angewiesen sind. Aber natürlich jetzt zum Start mussten wir ja diese französische Rasse bekommen und die wurden aus Frankreich dann, also die Bruteier dann zum Aufzuchtbetrieb nach Österreich geschickt. Und da war es sehr schwierig, die Bruderhähne überhaupt zu bekommen, weil es nicht gang und gäbe ist, dass die überhaupt geliefert werden. Und das wäre für uns günstiger und einfacher gewesen, zu sagen, okay, wir beschäftigen uns einfach nicht mit der Bruderhahnfrage, mit denen passiert, was halt passiert. Die werden irgendwo entweder aufgezogen oder auch nicht aufgezogen und wir kümmern uns nur um die Eier. Dann hätten wir viel weniger Shitstorm bekommen, weil dann wäre natürlich trotzdem die Kritik auf prinzipieller Ebene der Bruderhähne gekommen. Aber jetzt wird uns ja vorgeworfen, wir produzieren jetzt nur Fleisch, um uns noch mehr zu bereichern. Nein, von dem gesamten Prozess und von dem ganzen Projekt ist die Aufzucht der Bruderhenne der mit großem Abstand noch unlukrativste Teil. Mhm. Also alles ist schon nicht sehr lukrativ, aber das hat den größten Aufwand mit dem geringsten Return bis jetzt gebracht.
Weil man muss ja bedenken, eben du meintest in einer Herde im Stall, da wo die Eier gelegt werden, sind 500 Hennen. Entsprechend gibt es 500 Bruderhenne und die Hennen haben wir jetzt aber viele Jahre hinweg und die Bruderhenne gibt es ja nur einmal am Anfang. Die Hennen legen also über Jahre hinweg Eier, die man dann eben entsprechend verkaufen kann. Die Bruderhähne produzieren, wie schwer wird ein Huhn? 2-3 Kilo oder so?
Ja, also Schlachtgewicht ist so 1,2, 1,4, 1,6.
Mhm.
Ja.
Genau, und was kostet ein Kilo Fleisch? Wenige, also ein paar Dutzend Euro maximal. Und
im allerbesten
Fall. Ja, genau. Also. Und entsprechend ist das eben aus ökonomischer Sicht halt bei weitem nicht so lukrativ wie Eier, also lukrativ unter Anführungszeichen im Verhältnis.
Und wie gesagt, für uns wäre es so viel einfacher gewesen, wir würden viel weniger Shitstorm auf Social Media kriegen, wenn wir mit dem Bruderhennen einfach gar nichts zu tun gehabt hätten und sagen, ja, okay, das ist jetzt noch so ein blinder Fleck in unserem Projekt, aber wir haben damit einfach nichts zu tun. Dadurch, dass wir uns dem angenommen haben und sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viel Ressourcen investiert haben, um jetzt noch mehr angeschissen zu werden, muss man ehrlicherweise auf gut Deutsch sagen, sollte den Leuten schon mal zeigen, dass wir das nicht machen, um entweder viel Geld zu verdienen oder uns besonders gut darzustellen, sondern wir haben diesen nervigen Weg gewählt, weil es aus meiner Sicht, und ich habe mit euch Rücksprache gehalten, wir alle drei kamen zum Rückschluss, dass das einfach im Sinne des gesamten Projekts das stringenteste ist und das einzige Wiener zu Ende gedachte, konsequente Hühnerhaltung aussehen kann. Und da ist der Tod der Bruderhähne nun mal unweigerlich und der muss dann unter den besten Bedingungen stattfinden. Und am Ende des Tages natürlich ist ein gutes, langes Leben noch besser als ein kürzeres, gutes Leben. Aber nachdem die Tiere, und das liegt in ihrer Natur und da können wir auch nichts dagegen machen, sobald die geschlechtsreif werden mit 18, 19 Wochen spätestens, manchmal auch schon etwas früher, haben wir einfach keine andere Möglichkeit, sie zu halten. Sonst hätten wir das auch gemacht. Und wenn sich zukünftig eine andere Möglichkeit, eine andere Lösung bietet, sind wir da auch sehr offen, das zu machen. Aber ich fand es einfach wahnsinnig enttäuschend, wie viel Hass wir bekommen haben. Leute schicken uns Videos und posten Videos, wie sie unsere Bücher verbrennen, wer als Nazis beschimpft und alles. Nur weil wir folgerichtige, gut durchdachte Entscheidungen treffen, die im Gesamtkontext des Projektes aus meiner Sicht die ethisch vertretbarste und im Sinne des Allgemeinwohls und auch eben der Nährstoffversorgung der menschlichen Bevölkerung nach stringentester, sinnvollster Weg ist, das umzusetzen. Aber manche sehen das nicht so und mir war es einfach nur wichtig, das einmal noch für diejenigen, die da vielleicht jetzt nicht ganz auf der ganz extremistischen Seite sind, sondern da wirklich noch zuhören wollen und sich mit dem beschäftigen wollen, da noch ein bisschen mehr Einblicke zu geben.
Ich hoffe, dass durch die Ausführungen jetzt ein paar Leute das noch besser nachvollziehen können. Aber zurückkommend auf die Nudelprodukte, du hast das ja davor schon gesagt, aus den Eiern werden Eiernudeln gemacht. Warum genau Nudeln? Also du hast ja auch schon erwähnt mit dem Versand nach Norddeutschland bei der Soße. Ich vermute mal, dass hier auch das ein bisschen damit begründet ist, weil man ja rohe Eier relativ schwer versenden kann.
Genau, also rohe Eier haben eine sehr begrenzte Haltbarkeit und sind vor allem sehr sensibel, was den Transport angeht. Und entsprechend ist es leider keine Option. Wir haben darüber nachgedacht, haben auch ein paar Logistikversuche gemacht, aber es war nicht wirklich eine Möglichkeit, die rohen Eier zu verschicken. Das heißt, man hätte sie hart kochen können, dann sind sie in ihrer kulinarischen Vielfalt natürlich eingeschränkt, plus auch dann immer noch ein bisschen sensibel, dass man sie verschicken kann. Und daher haben wir gesagt, okay, wie könnte man sie dann so verarbeiten, dass... Und natürlich liegt auf der Hand, jede Art der Verarbeitung führt zu einem gewissen Grad, zu einem gewissen Nährstoffverlust. Aber welche Art der Verarbeitung könnte man denn wählen, die möglichst schonend ist, die die Eier aber trotzdem haltbar und transportabel macht? Und der zweite wichtige Aspekt war, wie beim Fleisch ist es ja auch bei den Eiern so, dass mittlerweile viele Leute verstanden haben, dass sie aus ernährungsphysiologischer Sicht, weil sie eben bei rein pflanzlicher Ernährung Probleme hatten oder sich in einer kritischen Lebensphase befinden und vorbeugend das Risiko minimieren wollen, dass sie eben Eier in ihren Speiseplan integrieren sollten. Sie mögen sie aber kulinarisch nicht so gerne. Und daher war die Frage, gibt es denn vielleicht eine Verarbeitungsmöglichkeit, die den Eiergeschmack möglichst stark in den Hintergrund treten lässt und sowohl in Bezug auf die Haltbarkeit und den Transport und die möglichst schonende Verarbeitung als auch die kulinarische Vielfältigkeit und das quasi Verdecken des Eigeschmackes. All diese Überlegungen führten dazu, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre ja eine Pasta eine optimale Variante. Und Pasta natürlich nur dann eine optimale Variante, wenn sie auch möglichst schonend verarbeitet ist. Denn bei industrieller Pasta ist es so, dass sehr oft auch gar kein Frischei, sondern Eipulver verwendet wird. Aber selbst wenn mit Frischei gearbeitet wird, ist es so, dass industrielle Pasta bei recht hohen Temperaturen, jenseits der 130 Grad dann, über einen sehr kurzen Zeitraum getrocknet wird. Einfach weil Zeit halt Geld ist in diesem Sinne. Und daher im Gegensatz zu unserer Trocknung, die ja zwei volle Tage dauert, die industrielle Produktionsweise es nicht zulässt, so lange zu trocknen und man eben höhere Temperaturen hat. Das heißt, wir trocknen hier in unserer Pasta-Manufaktur in Moosdorf, also in unserer, in der Partner-Manufaktur in Moosdorf von der Familie Wallner. Die arbeiten noch sehr handwerklich, das heißt, die lassen die bei Zimmertemperatur über zwei Tage hinweg trocknen, im Gegensatz zu der wenige Minuten dauernden Trocknung in der industriellen Verarbeitung bei eben sehr hohen Temperaturen. Und die höheren Temperaturen führen entsprechend auch zum höheren Nährstoffverlust. Und daher haben wir jetzt eben eine Pasta, die zum einen mal einen extrem hohen Eieranteil hat. Also nicht nur, dass das verwendete Ei den Nährstoffgehalt besser behält, weil es eben Luft trocknet, sondern wir haben auch ein Vielfaches an Eiern drin im Vergleich zu klassischer Pasta.
Weil die Pasta ja primär ein Vehikel ist, um die Eier einerseits haltbar und andererseits transportfähig zu machen, oder?
Du sagst es. Also die Frage war damals beim Tobi, was können wir maximal an Frischei in die Nudel reingeben? Und da kommt es ein bisschen auf die Form drauf an. Wir haben mit unterschiedlichen Formen gespielt, aber so das Maximum, was wir im Moment mit den vorhandenen Methoden erwirken konnten, waren 8 Eier pro Kilogramm Getreide beziehungsweise pro Kilogramm Grieß. beziehungsweise pro Kilogramm Linsenmehl. Also wir haben ja bei der Maranhof-Pasta haben wir eine Mischung aus 25% Linsenmehl, um den Proteingehalt zu erhöhen und eben die Nährstoffdichte der Hülsenfrucht auch mit reinzugeben. Wir haben 25% Dinkel-Vollkornmehl und 50% Dinkelgrieß, weil ein reines Vollkornprodukt einfach vom Geschmack her für die meisten nicht akzeptabel wäre. Und das heißt, diese Menge an Getreide und Hülsenfrüchte, davon ein Kilo, zu dieser Menge kommt dann insgesamt 8 Eier dazu. Mehr ging nicht, weil der Teig einfach so flüssig werden würde, weil wir ja eben volles Frischei verwenden. Da ist eh gar kein Wasser mehr dabei, was normalerweise in der Nudelproduktion zum Einsatz kommt, sondern unsere gesamte Flüssigkeit kommt aus dem Ei. Noch mehr würde aber dazu führen, dass der Teig nicht mehr verarbeitbar wäre. Und so hat man eben, wir haben ja 400 Gramm Packungen und da sind 3,2 Eier da drin. Das heißt, je nachdem wie groß die Nudelportion ist, kann man sagen, eine anständige Nudelportion liefert ungefähr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als ein Ei, je nachdem wie groß die Portion ist. Und dann natürlich, klar, die Nudel muss noch gekocht werden. Das heißt, es findet auch bei der Zubereitung ein gewisser Nährstoffverlust im Vergleich zu, wenn jetzt ein rohes Ei essen würde oder nur ein ganz leicht weich gekochtes Ei essen würde, findet auch durchs Zubereiten der Pasta dann noch etwas Nährstoffverlust statt. Aber es ist unter den Optionen, die uns zur Verfügung standen, mit Abstand aus meiner Sicht die sinnvollste. Und ich kenne keine Person, die keine Nudel mag.
Sorry, weil du gerade meintest, im Vergleich zu rohen Eiern, das ist jetzt auch keine gängige Art, Eier zu essen, oder? Also voll. Meinst du dann in Form von, keine Ahnung, Spiegelei oder so?
Genau, also wie du sagst, rohes Ei ist für die meisten keine Option, muss man auch sagen.
Macht das überhaupt Sinn?
Ja und nein. Also das Protein ist ein bisschen besser verdaulich, wenn du das Ei erhitzt. Das heißt, du kannst die gleiche Menge an Protein aus weniger Eiern aufnehmen, wenn du sie leicht erhitzt, zum Beispiel weich kochst. Und auf der anderen Seite hast du aber natürlich ein bisschen einen Verlust an gewissen Mikronährstoffen. Es ist beim Zubereiten immer quasi ein Geben und Nehmen. Mhm. Du kannst das nicht sagen, es ist das eine aus allen Aspekten besser, sondern du hast ein bisschen einen Nährstoffverlust auf der einen Seite, vielleicht ein bisschen einen Verdaulichkeitszugewinn auf der anderen. Du hast natürlich, wann immer du das Produkt durcherhitzt, hast du definitiv ein sichereres Produkt, weil eben
also Hygienetechnisch,
genau. Genau. Ich meine, Eier werden eh auf Salmonellen kontrolliert und ähnliches, aber trotzdem, du hast im Zweifelsfall sowohl bei der pasteurisierten Milch im Vergleich zur Rohmilch als auch beim gekochten Ei im Vergleich zum rohen Ei potenziell eine höhere Lebensmittelsicherheit, aber eben zum Teil zulasten von ein paar Nährstoffen. Was jetzt besser ist, kommt eben darauf an, wie sicher ist das Produkt, wie hygienisch wurde das produziert, wie lang wurde es gelagert und so weiter. Das heißt, ich bin weder der Verfechter, der sagt, du sollst alle Lebensmittel roh essen, noch der Verfechter, der sagt, oh mein Gott, Rohmilch ist so gefährlich und rohe Eier sind so gefährlich. Die sind halt so gefährlich, wie sie gehandhabt werden, je nachdem, wie hygienisch gearbeitet wird, wie gut die Lagerstruktur war und weiteres. Aber du hast vollkommen recht, kulinarisch gesehen sind für die meisten rohe Eier keine Option. Und das heißt, das Nährstoffschonendste wäre, das Ei weich gekocht zu essen. Das heißt, gar nicht einmal durchgekocht, sondern wirklich nur weich gekocht. Auch das ist für viele nicht so wirklich eine Option aus kulinarischen Gründen. Und wenn man jetzt ein Rührei macht oder ein Spiegelei oder ähnliches, mir liegen keine Head-to-Head-Analysen vor, aber ich würde sagen, der Nährstoffverlust dabei wird sich ungefähr im Verhältnis des Verarbeitens der Eier befinden, roundabout. Wenn vielleicht sich ein paar leichter lösliche Stoffe ins Kochwasser überlösen, die vielleicht beim Rührei dabei bleiben, dafür hast du beim Rührei eine etwas höhere direkte Hitzeeinwirkung an manchen Stellen. Also ich denke, das ist im Großen und Ganzen vergleichbar. Aber der wichtige Punkt aus meiner Sicht, gerade im Hinblick, dass ja auch in den kritischen Lebensphasen, wo Frauen aufgrund der Hormonumstellungen ja eh oft Abneigungen gegen alle möglichen Lebensmittel haben, sie halt eine Möglichkeit haben, die Eier zu bekommen, ohne dass es zu sehr nach Ei schmeckt. Und Kinder mögen Nudeln, auch Kinder sollten eben gucken, dass sie regelmäßig Eier essen, wenn sie sich ansonsten pflanzenbasiert ernähren. Und daher war die Nudel aus meiner Sicht das perfekte Vehikel. Und dadurch, dass wir jetzt nicht einfach nur 0815 Mehl genommen haben, sondern bei der Maranhof-Pasta auch noch wirklich hochwertige, proteinreiche Linsenmehle genommen haben, Dinkel-Vollkornmehl, ist das wirklich einfach ein wahnsinnig nährstoffreiches Lebensmittel und ist eine perfekte Beilage zu was auch immer man essen möchte. Und natürlich, das hat seinen Preis. Also sowohl die österreichischen Mehle, als auch das Linsenmehl, als auch eben vor allem natürlich die Eier, die den Großteil des Preistreibers darstellen, führen dazu, dass die Pasta 12,90 Euro kostet. Man kriegt aus der Packung, je nachdem wie viel man isst, wie groß der Hunger ist, zwischen 3 bis 5 Portionen raus. Also runtergerechnet auf die Portion ist es immer noch ein leistbares Produkt. Aber es ist natürlich etwas, was wir in der heutigen Zeit auch verlernt haben. Nämlich, dass hochwertige Lebensmittel einfach einen relevanten Preis haben. Also man sagt, ja, das ist mir jetzt nicht egal, ob ich noch 3 Packungen mehr oder weniger kaufe oder ob ich dann ein bisschen was von den Nudeln wegschmeiße, was ja leider in unserer heutigen Lebensmittelindustrie der Fall ist, dass alles so günstig ist, dass Leute auch sehr wenig Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln haben. Und damit das überhaupt so günstig produziert werden kann, müssen natürlich, wenn man jetzt über die Eier in Eierpasta nachdenken, im konventionellen und auch im Biobereich, die Hennen natürlich unter suboptimalen, teilweise wirklich qualvollen Bedingungen gehalten werden. Und das alles ist bei uns nicht der Fall und das alles hat eben seinen Preis. Natürlich, wir versuchen versuchen, wenn jetzt der Maranhof wächst, wenn die Nachfrage hoffentlich groß genug ist und wir einige strukturelle Anpassungen machen können, was jetzt die Logistik angeht und alles, da ist hoffentlich auch noch ein bisschen was drin, dass wir den Preis ein Stück weit reduzieren können. Aber auch das können wir nur machen, wenn wir jetzt einmal die Strukturen so weit erweitern können, wenn die Nachfrage groß genug ist. Für diejenigen, denen die Maranhof-Pasta und das ist natürlich auch mir klar, dass es Personengruppen gibt, die sich das jetzt nicht auf regelmäßiger Basis leisten können. Wenn man jetzt an eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern denkt, die wird es wahrscheinlich nicht für alle drei Kinder und sich jeden Tag diese Maranhof-Pasta leisten können. Deswegen haben wir gesagt, okay, was wäre denn die aus meiner Sicht zweitbeste Möglichkeit? Und da haben wir gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, mit Wanderhuhn zu arbeiten, mit denen wir ja eh schon, was die Stallkonzepte angeht, eng zusammenarbeiten, die unter den in Österreich befindlichen Eiern im Supermarkt die mit Abstand besten Haltebedingungen und weiteres haben. In Deutschland wäre mir jetzt nichts Vergleichbares im Handel bekannt, was so breitflächig vorhanden ist, wie es jetzt in Österreich Wanderhuhn ist. Und haben gesagt, für diejenigen, die sich das nicht leisten können, wäre das aus meiner Sicht die nächstbeste Option. Das heißt, wir haben in derselben Manufaktur mit derselben Anzahl an Eiern, nämlich 8 Eier pro Kilogramm Getreide, haben wir Wanderhuhn-Pasta produzieren lassen. Das ist eine klassische Weizenpasta, auch hier ein österreichischer Hartweizen, aber eben um es möglichst preiser zu halten, eben nicht die anderen Mehle, die noch teurer sind und eben keine Maraneier, sondern Wanderhuhn-Eier. Und auch hier, ja, muss man sich bewusst sein, wenn man anstatt der Maranhof-Pasta die Wanderhuhn-Pasta kauft, da haben wir in einigen Tierwohlaspekten einfach Einschnitte, muss man sagen, was die Besatzdichte angeht, was die Rasse angeht und vieles weitere. Aber es ist eben aus meiner Sicht das nächstbeste. Und wenn das Ganze gut läuft, wenn wir es schaffen, davon genügend umzusetzen, haben wir hoffentlich zukünftig natürlich auch die Möglichkeit, als relevanter Abnehmer von Wanderhuhn-Eiern vielleicht im Tierwohlaspekt auch noch etwas mitwirken zu können und vielleicht gewisse Sachen, die noch Luft nach oben bieten, vielleicht auch positiv mitzugestalten. Das ist der Gedanke, warum ich der Meinung bin, dass es auch gut und sinnvoll ist, dass wir diese zweite Alternative haben. Zum einen für die Leute, die es ansonsten gar nicht hätten. Das ist aus ernährungsphysiologischer Sicht ganz klar eine sehr gute Alternative und auch aus ethischer Sicht, aus meiner Sicht, der nächst sinnvollste Schritt und der bestmögliche Kompromiss, weil darum geht es ja auch. Wir müssen unter den aktuellen Rahmenbedingungen einfach Kompromisse schließen, da kommen wir nicht drum herum und aus meiner Sicht ist das einer der sinnvollen Kompromisse. Und so kriegt man eben, wie gesagt, im Vergleich zu den 12,90 Euro für die 400 Gramm Maranhof-Pasta gibt es die klassische Nudelei-Pasta mit derselben Anzahl an Wanderhuhn-Eiern in reinem Hartweizengrieß um 6,90 Euro. Also es ist nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte günstiger. Und da gibt es auch noch, weil wir ein bisschen mehr Vielfalt haben können, eine Tomaten- und eine Spinat-Variante, wenn jemand lieber die roten oder die grünen Nudeln hat.
Vielen Dank für die Ausführungen zu den Nudeln. Dann ist diesbezüglich hoffentlich auch alles beantwortet. Beantwortet bringt mich jetzt noch zu unserem abschließenden Punkt. Und zwar gibt es einige häufig gestellte Fragen, die ihr auch auf der Maranhof-Webseite, also auf maranhof.de, in schriftlicher Form beantwortet werden. Viele von den dort aufgelisteten Fragen haben wir jetzt auch in den zwei Folgen schon indirekt beantwortet. Aber so ein paar kleine Fragen gibt es noch, die wir gerne auch noch besprechen würden. Und ich würde vorschlagen, Nico, dass die du jetzt noch an Kathi stellst, damit die noch ausführen kann.
Sehr gerne. Eine häufige Frage ist, werden die Schnäbel unserer Hühner kopiert? Vielleicht auch generell, Kathi, was bedeutet das? Warum werden Schnäbel kopiert? Was genau passiert da? Und warum ist das bei uns nicht der Fall, um das vorwegzunehmen schon?
Wenn Hühner nicht genug Platz haben oder auch aufgrund von Nährstoffmängeln, wie ihr vorhin schon besprochen habt, oder zu wenig Beschäftigungsmaterial, dann kann es zu Federpicken oder zu Kannibalismus kommen, weshalb Landwirte oder auch große Unternehmen die Schnäbel kopieren. Und kopieren heißt in dem Sinne, dass sie es, also den Schnabelansatz oder die Spitze abtrennen. Das wird, soweit ich weiß, mit Hitze gemacht, was aber sehr schmerzhaft ist. Das ist jetzt nicht so, wie wenn man einfach einen Nagel abschneidet. Also da sind Nerven mit drin im Schnabel. Dementsprechend leidet das Tier da auch. Und das ist, soweit ich weiß, in Österreich unter der Bio-Verordnung nicht erlaubt. Aber selbst wenn es für alle erlaubt wäre, würden wir das selbstverständlich aus Tierschutzgründen nicht machen. Außerdem haben wir nicht die Art von Hühnerhaltung, die dieses Verhalten verursacht. Wir haben genug Platz, wir haben genug Beschäftigung, die Tiere haben viel Auslauf und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass die Tiere eine gute Nährstoffversorgung haben.
Jawohl, das dazu. Dann eine Sache, die auch oft gefragt wird, und wir haben es ja schon in einem Nebensatz erwähnt, aber gerne nochmal etwas ausführlicher. Wie lang leben denn unsere Hühner? Also die Bruderhähne, haben wir ja schon darüber gesprochen, warum die bis zur Geschlechtsreife leben, dass das Leben bis hin zur Geschlechtsreife ein Vielfaches dessen ist, was ein klassisches Masthuhn lebt. Aber unsere Hennen, wie sieht es denn da aus?
Die Hennen leben generell bis an ihr natürliches Lebensende, nachdem sie bei uns mehrere Jahre am Hof verbracht haben. werden wir sie an Privathalter weitervermitteln.
Jawohl, genau, sehr gut erklärt. Eine Sache, die auch noch oft gefragt wird, ist, ja, aber wie könnt ihr denn garantieren, dass überhaupt die Hühner abgenommen werden? Gibt es da überhaupt genügend Interesse? Und die Antwort ist ein klares Ja. Man muss sich vorstellen, allein in Österreich werden pro Jahr in etwa 10.000 Hühner vermittelt und das sind ja alles klassische Legehybriden, die also deutlich schlechtere Gesundheit auf Dauer haben und entsprechend weniger gerne von privaten Hühnerhaltern übernommen werden im Vergleich zu Rassehühnern, von denen es sehr viel weniger gibt. Und dadurch, dass wir ja mehrere Jahre die Hühner bei uns am Betrieb haben, wir müssen gucken, wie lange die bei den Höfen bleiben können, aber wir gehen jetzt einmal von mindestens 3, eher 4, 5 Jahre aus, bis eben die Legeleistung auf so ein niedriges Maß sinkt, dass es dann einfach nicht mehr möglich ist, dann mit ihnen gemeinsam Eier in der Maß zu produzieren, um die Nachfrage zu decken. Dann werden sie eben weitervermittelt. Und nachdem das nur alle paar Jahre diese kleinen Herden sind, sehe ich da absolut kein Problem. Sollte tatsächlich trotzdem ein paar Vereinzelte am Ende noch übrig bleiben, haben wir bis dahin ja auch genügend Grund selber und werden die dann einfach bei uns mit integrieren. Eine Sache, warum sie auch bei uns so lange leben können, ist, weil wir sie eben entgegen der klassischen Hühnerindustrie, der klassischen Eierindustrie eben regelmäßig in die natürliche Mauser kommen lassen, was ja wichtig ist, um ihren Legeapparat zu erholen, um eben auf Dauer auch gesund und fit zu bleiben. Kathi, kannst du erzählen, was machen wir da genau? Was ist die Mauser? Warum ist das wichtig? Warum wird das normalerweise in den klassischen legeindustriellen Betrieben ausgespart?
Die Mauser ist grundsätzlich die Erneuerung des Federkleids. Wie du aber auch richtig sagst, wird da auch der Legeapparat erneuert. Und normalerweise macht man das hauptsächlich nicht, weil die Hühner in der Zeit natürlich keine Eier legen, weil sie ihren Legeapparat erneuern. Was aber sehr wichtig für sie ist gesundheitlich, einmal eben, weil sie dann eine Art Ruhepause haben vom Eierlegen durch die Erneuerung und eben auch ein neues Federkleid bekommen. Wir haben also zum einen einmal die gesundheitlichen Vorteile der Zweinutzungsrasse an sich und wir haben auch die gesundheitlichen Vorteile, die mit der Mauser einhergehen, die sicher gehen, dass sie die Ruhepausen haben und ihren Legeapparat erneuern können. Was vor allem für uns natürlich wichtig ist, weil wir generell die Gesundheit des Tieres in den Fokus stellen und weil wir sie natürlich auch mehrere Jahre bei uns haben.
Jawohl. Und auch das ist einer von mehreren Aspekten, warum eben die Maraneier einfach teurer sind. Wir haben nicht nur eine Rasse, die deutlich weniger legt, als es die klassischen Hybridhühner haben. Wir haben eine deutlich geringere Besatzdichte pro Quadratmeter Fläche. Und wir haben eben im Rahmen der Mauser, die dauert ungefähr 2 Monate. Das heißt, nicht genau jedes Jahr eine Mauser, aber im Schnitt, wenn sie mehrere Jahre bei uns im Hof sind, eben mehrmals eine Mauser, in der sie dann natürlich auch keine Eier legen. Und in dieser Zeit fressen sie aber natürlich und müssen betreut werden. Und das führt einfach zu einem deutlich höheren Eierpreis. Aber ich denke, das wird nachvollziehbar, wenn man eben die Details kennt. Genau. Man kann natürlich, wie gesagt, das alles gerne nachlesen. Wir haben all diese FAQ-Fragen und Antworten auf unserer Webseite. Vielleicht eine Sache, um das nochmal zu betonen. Wie sieht es denn um die Kontrolle aus, weil wir jetzt nicht die ganze Zeit vor Ort sind? Gibt es eine externe Kontrolle? Wie wird das sichergestellt, was die ärztliche Versorgung angeht und weiteres?
Also ganz grundsätzlich hat es bei uns mehrere Ebenen. Da wir viel strengere Tierschutzmaßnahmen ergreifen und auch viel strengere Standards haben, würde es bei uns jetzt nichts bringen, wenn man eine Biokontrolle beispielsweise hat. Da wird auch grundsätzlich nicht so ein Fokus auf das Tierwohl gelegt, sondern auf die Bestimmungen vom Stall und so weiter, was wir natürlich auch überprüfen, aber was bei uns nicht im Fokus steht, sondern eben das Tierwohl. Und deswegen macht es bei uns zweimal jährlich der Dr. Patrick Birkel für uns, der eben die Tierschutzbestimmungen auch dementsprechend ausgearbeitet hat und die sehr gut kennt. Der arbeitet aber auch sehr viel mit den Bauern. Das heißt, der Bauer wird zusätzlich auch geschult und nicht einfach nur in Anführungsstrichen kontrolliert, sondern eben auch ihm generell gesagt, was er noch verbessern kann und sehr viel mit den Bauern gearbeitet. Die zweite Ebene, die wir haben, ist, wie wir ja schon erwähnt haben, der Chicken Watcher, der Unregelmäßigkeiten bemerken würde. Und selbstverständlich auch der Landwirt, der zweimal am Tag in dem Stall ist, dem auffällt, wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten in dem Verhalten der Hühner besteht und dementsprechend auch schaut, was generell mit dem Huhn ist, der dann den Tierarzt kontaktiert, der sowieso häufig auch nochmal Kontrollen durchführt und der dann gegebenenfalls Anweisungen gibt, wie man das Tier behandeln kann.
Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob jetzt ein Bauer 10.000, 20.000, 30.000 Hühner hat und eine automatische Eiabnahme hat, das heißt, der wirklich nur kurz durch den Stall geht, um zu gucken, funktioniert die Fütterung, funktioniert das Wasser und ist soweit alles gut, oder ob wir einen Bauern haben, der selber die Eier abnimmt, der mindestens zweimal, die meisten der Bauern sind ein Vielfaches öfter, auch im Stall, aber zweimal ist das absolute Minimum, drin ist, entsprechend gut für die Eier entlohnt wird, das heißt, auch die Zeit hat, sich die Tiere anzugucken und auch von uns. Und das ist ja eine der Bestimmungen, warum er einen besseren Eierpreis von uns bekommt, weil er eben sich die Zeit nehmen muss, um die Tiere wirklich sehr gut zu versorgen und wenn es sein sollte, die dann, wenn was sein sollte, aus der Gruppe zu separieren und tierärztlich zu betreuen.
Ganz grundsätzlich nur nochmal, weil du es eh schon erwähnt hattest, wir haben das ja alles im FAQ stehen. Mhm. Ich habe immer mal wieder das Feedback bekommen, dass Leute das FAQ nicht richtig finden. Okay. Das heißt, hier einmal nochmal ganz kurz, wir haben auf der Webseite ein Standard-FAQ, das ganz unten mit auf jeder Seite steht, wo einfach ganz grundlegende Fragen beantwortet werden, und haben auch auf den Unterseiten jeweils nochmal ein extra FAQ, das drüber steht. Das bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise Infos zu dem Schnäbelkopieren oder auch zu den ärztlichen Behandlungsinfos haben möchte oder natürlich alles weitere, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, dann findet man das gegebenenfalls auf der Unterseite und nicht nur auf der Startseite. Die für die meisten interessante Unterseite, glaube ich, ist Henne und Hahn, die man findet, wenn man auf die drei Striche des Menüs klickt und dann einfach die Navigation sich anschaut.
Jawohl, von meiner Seite aus natürlich die interessanteste Seite, der Nährwert zu den Eiern. Auch da gibt es dann viele spezifische Fragen zu den Nährwerten. Was unterscheidet unsere Eier von anderen? Wie steht es um das angeblich so böse Cholesterin und so weiter? Dazu machen wir noch eine eigene Folge in dieser Staffel. Also definitiv bis Folge 30 der zweiten Staffel fertig ist, gibt es die versprochene Cholesterinfrage. Der einzige Punkt, den ich vielleicht noch einmal aufgreifen möchte, um auch da die Wertigkeit des Eis zu vermitteln, weil auch eine Frage im FAQ lautet, sind eure Eier gesünder als herkömmliche Supermarkteier? Man muss sagen, selbst die unter den schlechtesten Tierwohlbedingungen produzierten Eier sind immer noch sehr nährstoffreiche Lebensmittel, zum Leidwesen der Henne. Das heißt, leider gibt es keinen gesundheitlichen Grund, die Hühner gut zu halten, sondern Eier sind per se sehr nährstoffreiche Lebensmittel. Aber wir fokussieren natürlich das Tierwohl und entsprechend haben wir primär aus tierethischen Gründen eine Rasse gewählt, die deutlich weniger Eier legt, eben Rassehuhn. Aber diese geringere Legeleistung hat natürlich auch den Vorteil, dass sie das Nährstoffprofil günstig beeinflusst. Man kennt das egal von pflanzlichen als auch von tierischen Organismen. Je höher der Output eines Organismus ist, desto geringer ist die Nährstoffdichte der jeweiligen Output-Einheit. Soll heißen, im Pflanzenreich sehen wir das, ein Apfelbaum, der doppelt so viele Äpfel trägt, wie ein vergleichbarer Apfelbaum hat, pro Apfel weniger Nährstoffe zu bieten. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Winzer ihre Reben beschneiden, weil sie versuchen eben den Ertrag künstlich quasi zu minimieren, weil sie die Rebe beschneiden, weil dann natürlich pro Rebeneinheit mehr Nährstoffe, mehr Geschmacksstoffe und weiteres drin sind und das zum Vorteil des vor allem geschmacklichen Profils beim Wein, aber auch zum Vorteil der Nährstoffe der Trauben geht. Und auch beim tierischen Organismus ist es so, wenn wir uns jetzt die klassischen Turbokühe angucken mit 6.000, 7.000, 8.000 Liter Milch, die sie geben pro Jahr, sehen wir, dass da natürlich weniger Nährstoffe pro Liter Milch drin sind im Vergleich zu Milchkühen, die 2.000 oder vielleicht 1.500 oder nur 1.000 Liter im Jahr geben. Und bei den Eiern sehen wir das ebenso. Wenn ein Huhn nur die Hälfte an Eiern legt im Vergleich zu den klassischen Hybridhühnern, dann finden wir hier eine höhere Nährstoffdichte pro Ei. Und wir haben natürlich zusätzlich durch unsere nährstoffoptimierte Fütterung ebenfalls noch ein Ei, was einen noch etwas höheren Gehalt an verschiedenen Mikronährstoffen hat. Aber wie gesagt, alles dazu gibt es auch auf der Unterseite. Ich würde sagen, von meiner Seite aus für die Folge so weit, so gut. Benny, wie schauen wir aus?
Ich würde sagen, damit sollte eigentlich alles beantwortet sein. Waren ja jetzt zwei ausführliche Folgen. Wie gesagt, mehr Informationen gibt es auch in der Doku-Serie, in Videoformat, in den FAQs, in schriftlicher Art auf der Webseite nochmal. Das wird auch nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, damit bleibt mir wie immer zum Ende nur noch zu sagen. Erstens, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und darüber hinaus freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche am Sonntag bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit. Musik.